Kann ich das nutzen? Ja? Okay. Dazu stehe ich. Was im Leben wirklich wertvoll ist. Was im Leben wirklich wichtig ist. Nach 20 Jahren im Baunatal in Nordhessen sind wir umgezogen. Und wenn man einen Hausstand mal wieder einpackt, das ist uns öfters passiert, überlegt man manchmal, was ist mir wirklich noch wichtig und auf was könnten wir verzichten, was könnte uns den Umzug leichter machen. Man hat ein Jubiläum vielleicht, 25, 30, 40 Jahre irgendwo gearbeitet. Hat sich's gelohnt? Was ist mir wichtig für den nächsten Abschnitt in meinem Leben? Ein runder Geburtstag. Man schaut dankbar zurück, vielleicht auf viele, viele schöne, gute Jahre. Was habe ich jetzt noch vor mir? Was kommt auf mich zu? Was ist mir wichtig jetzt noch in meinem Leben? Vor 12 Tagen begann mein Ruhestand, auch so ein Einschnitt. Und plötzlich fragt man, was will ich noch tun? Nur zu Hause sitzen, irgendwie von Urlaub zu Urlaub tingeln und durch Europa reisen oder wo auch immer. Es gibt so Einschnitte in unserem Leben, da denkt man zurück, man denkt nach vorn, man plant beruflich, für die Familie, für sich selbst. Als junger Mensch für die Schule, für ein Studium, für den Beruf, vielleicht auch für die Gemeinde, für Freunde, für unser Zuhause, für die Beziehungen, die wir haben, für Hobbys. An was muss man denken? Was ist mir wirklich wichtig und wertvoll? Worauf will ich nicht verzichten? Was will ich unbedingt behalten? Was kann oder will ich nicht aufgeben? Und manchmal merkt man dann, wenn man umzieht, man fühlt sich zunächst wie entwurzelt. Es ist alles so anders. Man fühlt sich plötzlich einsam. Es ist alles so ungewohnt. Man muss wieder einen neuen Rhythmus finden. Das Netzwerk an Beziehungen ist weg. Die vertrauten Kollegen trifft man nicht mehr jede Woche. Es fehlt einem etwas. Menschen fehlen einem. Manchmal sind es gar nicht die Dinge, sondern Menschen. Und man spürt irgendwie, es wird nie wieder sein wie vorher. Was ist im Leben wirklich wichtig und wertvoll? Die Fußballweltmeisterschaft geht so langsam ihrem Ende entgegen. Wir gehen in die letzte Woche. Ich kann mich noch gut an das erste Spiel der deutschen Mannschaft erinnern. Leider müssen wir nicht mehr mitleiden, sondern das Thema ist abgehakt. Aber nach diesem ersten Spiel gab es in den Medien und selbst im Fernsehen und selbst dann auch in den Interviews danach eine besondere Szene. Da hatten zwei deutsche Nationalspieler, Mecha und Tah, mit einigen der gegnerischen Mannschaften sich versammelt und miteinander gebetet. Und dann tauchten Bilder auf von diesem deutschen Nationalspieler Mecha, er war in den ersten Spielen bestimmt einer der Besten, dass der, wenn er ins Stadion ging, nicht nur seine Tasche trug, sondern in einer Hand eine große Bibel mit einem Kreuz vorne drauf. War klar zu erkennen, der trägt eine Bibel. Da hat ein Mann vor der Weltöffentlichkeit gezeigt, was ihm wirklich wichtig ist, was ihm wertvoll ist. Beten und die Bibel. Das hat mich echt beeindruckt. Und das haben die nachher auch in den Interviews erklärt. Und warum sie mit einem, gegen den sie spielen, gegen andere, gegen Gegner, es viel wichtiger ist, mit denen zu beten und Gott zu danken. Wenn wir also Menschen fragen würden, was wir was wichtig ist, was wertvoll ist, dann würden wir wahrscheinlich diese unterschiedlichen Antworten bekommen. Und Bärbel hat gerade ja auch schon so ein bisschen in der Einleitung davon gesprochen. Die einen werden sagen, meine Familie, meine Frau, mein Mann, die Kinder. Die Gesundheit, das sagen viele, weil sie vielleicht auch Menschen in ihrer Nähe haben, die mit Krankheiten kämpfen und wissen, wie kräftezehrend, wie mühsam, wie enttäuschend, wie schwer das sein kann. Manche würden vielleicht sagen, ja, ich möchte einen Platz haben, ein Zuhause, wo ich hingehöre. Es wurde mal in einer Befragung, die wir vor Jahren durchgeführt haben, als der geheimste Wunsch der Menschen festgestellt. Jeder möchte einen Platz haben, wo er hingehört, wo er sich wohlfühlt, wo er sich angenommen weiß. Andere werden sagen, vielleicht mitten in ihrer beruflichen Karriere, Erfolg, Auskommen, besser verdienen, mehr Geld. Andere sagen vielleicht, weil sie einsam sind, Freunde, gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Gemeinsamkeiten mit anderen, Beziehungen, die tragen, die einen durchs Leben mitführen. Wieder andere würden sagen, ja, Glück, Spaß haben, Unterhaltung, Ablenkung, auch wenn immer die ganzen Nachrichten voll schlechter Nachrichten sind, Positives, Unterhaltung, Erlebnisse, Ablenkung. Andere vielleicht Anerkennung, etwas erreichen, was mich überlebt. So sagen das manchmal Eltern. Ich möchte, dass meine Kinder es mal besser haben. Ich möchte etwas erreichen, so was mich überlebt, was irgendwie nachher bleibt, wenn ich nicht mehr bin. Oder was meinen Kindern und ihrer Zukunft bleibt und ihnen nützt. Vielleicht würden wir sagen, wertvoll ist mir das Vertrauen auf Jesus, seine Gemeinde, die Bibel, das Wort Gottes. Was wirklich wertvoll ist, definieren wir meistens in extremen Situationen. Dann, wenn wir spüren, es gibt Dinge, die zählen jetzt plötzlich überhaupt nicht. Die sind jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Und dann kommt so eine Besinnung in uns, was trägt jetzt, was hilft mir jetzt, auf wen kann ich mich jetzt verlassen? Und so tat es Paulus. Wir haben heute einen weitgehend unbekannten Text. Vielleicht denken Sie sogar, wenn ich ihn gleich lese, der ist ein bisschen komisch. Es ist eine Art Reisebericht sogar. Aber hineingeflochten, das, was Bärbel gerade gelesen hat, von dieser Verabschiedung in Ephesus, von der Gemeinde, um die er sich 3 Jahre lang Tag und Nacht gekümmert hat. Und von denen er sich verabschieden muss und ihnen sagte, wir werden uns wahrscheinlich nie mehr in dieser Welt sehen, weil er ahnte, was auf ihn zukommt. Dieser Reisebericht macht ein bisschen deutlich, was Paulus wirklich wertvoll war. Ich habe den Text jetzt in so ein paar Abschnitte gegliedert, aber ich lese ihn zunächst mal und habe ein paar kleine Erläuterungen dazu. Apostelgeschichte 21, also ab Vers 1. Als es nun geschah, dass wir uns von ihnen wandten, also von denen in Ephesus, und fortsegelten, kamen wir geradewegs nach Kos, eine Insel dort in der Ägäis, und am folgenden Tag nach Rhodos, auch eine schöne Urlaubsinsel, und von da nach Patara, das lag an der Südseite der heutigen Türkei. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyrus an, denn dort wurde das Schiff entladen. Nur damit Sie sich das ein klein wenig besser vorstellen können, also Ephesus liegt dort, wo der erste blaue Punkt ist, so auf der Höhe der Insel Patmos. Und sie fuhren dann also mit dem Schiff an Kos vorbei nach Rhodos, das ist der zweite Punkt, dann nach Osten, Patara lag an der Südküste der heutigen Türkei von Kleinasien, dann mit dem Schiff an Zypern vorbei bis nach Tyrus und die nächsten Verse werden uns zeigen, sie gingen dann dort von Bord, sind dann am Mittelmeer entlang sozusagen gelaufen, von Tyrus dann bis Caesarea, und das Ziel war aber eigentlich dann im Landesinneren Jerusalem. Der Text geht also weiter: Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir 7 Tage dort, also in Tyrus. Da gab es offensichtlich schon eine Gemeinde auch von früheren Zeiten, und sie suchten die Jünger, sie fanden sie. Wir blieben 7 Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er sollte nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und es geschah, da wir die Tage dort zugebracht hatten, machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt, und wir knieten am Ufer nieder, beteten und nahmen Abschied voneinander. Wir stiegen ins Schiff, jene aber kehrten nach Hause zurück. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais, begrüßten die Gemeinde dort und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 waren, also den 7 Diakonen, die vorher in Jerusalem waren, und blieben bei ihm. Der hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die prophetisch redeten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, also Philippus und seine 4 Prophetentöchter, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehe. Soweit unser Predigttext. Bisschen lang, aber er hat so ein paar Nebensätze und ein paar Begegnungen und ein paar Aufmerksamkeiten, auf die wir etwas achten wollen. Paulus ist wie ein Weltenbummler, könnte man denken. Er ist ständig on Tour. Wir wissen also von 3 Missionsreisen, so nennt man das, dass er also tausende Kilometer durchs Land zog. Allein in den Kapiteln 20, 21, also was vorher Bärbel gelesen hat und unmittelbar davor, und dieser Text, legt Paulus 4.500 Kilometer zurück, einen großen Teil mit dem Schiff, aber auch oft auf Land und zu Fuß. Nicht per Flugzeug, nicht mit dem PKW, immer unterwegs. Warum tut er das? Warum der Stress? Das war keine Urlaubsreise. Das war nicht mal locker Gegend erkunden, Sightseeing machen, berühmte Tempel besichtigen. Er ist von einem inneren Auftrag getrieben. Ist er ein Getriebener oder ein Geführter? Das ist ja die Frage. Lässt er sich von irgendetwas treiben? Hat er sich selbst Ziele gesetzt? Oder sieht er sich geführt? Oder ist es beides? Er ist getrieben vom Auftrag, den Christus ihm gegeben hat. Aber er ist geführt und begleitet vom Geist Gottes, von Brüdern, von Schwestern. 3-mal landet Paulus mindestens 3-mal im Knast. Nicht angenehm. Auf seinen Reisen, das war nicht immer Hotelübernachtung oder Hotel Mama oder ähnlich oder Geschwister, die ihm das Beste gönnten. Nein, oft auch im Knast. Er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, er hatte Angst. Es gab Räuber, es gab wilde Tiere, es gab Unannehmlichkeiten, es gab Hunger und Durst, alles mit dabei. Und trotzdem ist er getrieben von diesem Auftrag und er weiß sich geführt, wo Gott ihn haben will. Er schmiedet Pläne. Er lässt sich aber auch korrigieren. Vielleicht entsinnen sich manche an eine Predigt, die ich vor ein paar Wochen gehalten habe, wo er so auf der Suche war nach der ersten Missionsreise. Wo geht es weiter? Das war, er hatte sich von Barnabas getrennt. Er hatte neue Mitarbeiter. Sie gingen in die eine Richtung und der Geist verwehrte es ihnen. Er ging in die andere Richtung. Es ging auch nicht weiter. Und dann hat er dieses Gesicht in der Nacht in Troas, dass einer aus Mazedonien ruft, komm herüber und hilf uns. Und dann erkennen sie gemeinsam, wir hielten es für beschlossene Sache, dorthin zu gehen. Und das war sozusagen der Schritt, das Evangelium nach Europa zu bringen. Für uns auch. Also er schmiedet Pläne und lässt sich korrigieren. Aber auf jeden Fall will er in allen Städten der damaligen Welt, wo immer es möglich ist, vor allem in den Zentren, dort, wo das Leben pulsierte, wo die Menschen unterwegs waren, wo viele auftauchten, dort will er das Evangelium, die gute Botschaft bezeugen. Und dabei wird deutlich, was ihm wichtig ist. Und das ist das Erste, was wir in diesem Text auch merken. Was ist wichtig? Die Gemeinde, Brüder und Schwestern. Wie gesagt, Paulus ist auf der Rückreise aus Mazedonien. Überall, wo er hinkommt, sucht er die Christen auf. Vielleicht ist ihm das aufgefallen. In Caesarea war er nachher Philippus, aber vorher schon in Tyros, im Ptolemais. Immer suchte er die Jünger, immer die Christen. Er hatte vorher ja schon bei seinen Reisen immer wieder die Gemeinden besucht, die er gegründet hatte. Mindestens zweimal hat er sich extra auf den Weg gemacht, nach ihnen zu schauen. Nun kann man sagen, okay, die hatten damals noch kein Telefon, noch keine digitalen Möglichkeiten, da musste das analog geschehen, also immer hinreisen und zu Fuß. Er hätte aber auch sagen können, ich habe ja Mitarbeiter, die schicke ich hin. Nein, es war ihm wichtig, sich um diese Menschen zu kümmern. Die Begegnungen, der Austausch, das Fragen nach Gottes Willen, das Gebet, das sind ihm wichtig. Und das mit ihnen zu praktizieren und zu leben und zu wissen, die beten weiter für mich, wenn ich weiter auf Reisen bin. Und darauf will er nirgends verzichten. Er sucht den Kontakt zu Christen. Er ist nicht allein, er will nicht allein sein, er braucht die anderen. Wir brauchen einander. Das ist auch eine schöne Botschaft in diesem Text. Es ist schön, andere Christen zu treffen. Darum ist es schön, wenn wir zwar hier uns jeden Sonntag treffen, aber wenn wir uns auch mit anderen Christen treffen, auf einer Freizeit andere kennenlernen und Bereicherung erleben, zu einer Konferenz, zu einer Tagung, zum Kongress gehen, dort, wo sich andere Christen treffen. Das tut gut. Und es ist auch wichtig für uns als Gemeinde immer wieder diese Impulse zu bekommen. Schön ist es, dass wir unterschiedliche Mitarbeiter haben. Und das ist Paulus ganz wichtig gewesen. Er hatte Sopater, Aristarch, Secundus, Gaius, Timotheus, Tychikus, Trophimus, Lukas, Silas, Markus, Epaphroditus, Aquila und Priscilla. Ein Team von 12 bis 15 Leuten mindestens waren um Paulus und mit ihm unterwegs. Und dann sind hier in unserem Text die Christen in Ephesus, von denen er sich verabschiedet. Die Christen von Tyros, wo er landet und eine Woche zubringt. Die Brüder von Ptolemais und schließlich in Caesarea Philippus, seine Familie, die vier Töchter und andere und der Prophet Agabus. Es ist ihm wichtig. Paulus war ein Netzwerker. Er hat den Kontakt zu anderen gesucht. Machen Sie das auch. Hier in unserer Gemeinde. Ich sage das mal so ehrlich, wir sind jetzt 8 Jahre hier. Wir hatten am Anfang einige Jahre lang das Problem, dass wir einfach in Marburg gearbeitet haben, oft abends erst zurückkamen. Ich habe zu meiner Frau vor 1, 2, 3 Jahren mal gesagt, ich fühle mich hier noch nicht zu Hause. Wir haben zu wenig Begegnung, auch während der Woche. Da ist mal ein Mitarbeiterkreis alle paar Wochen und da ist vielleicht mal was zur Vorbereitung. Dann war mal ein Projekt mit dem Gospelchor vor Weihnachten. Viel mehr ist mir nicht gelungen. Nutzen Sie die Begegnung miteinander. Laden Sie sich gegenseitig ein, nicht nur zum Kaffee, dann kann man auch noch beten, vielleicht für jemanden beten, für sein Problem, für seine Not, für seine Kinder, für die, die unsere Unterstützung brauchen, für unseren Pastor, für die Kinder hier in der Gemeinde, für die, die wir hier nach dem biblischen Unterricht aufgenommen haben, die getauft wurden, die Mitglied wurden. Es gibt so viel Schönes, miteinander zu teilen. Tun Sie es. Paulus hat es vorgelebt. Es ist wertvoll, dass wir gemeinsam nach Gottes Willen und Wegen suchen. Und das war ja hier auch sehr existenziell, ja, dass wir uns korrigieren lassen und neue Wege zeigen lassen. Dass sich bei uns auch das so ergeben hat, das finde ich eine sehr schöne Sache und möchte hier nochmal allen danken, die hier immer für den Kaffee und die Köstlichkeiten nach dem Gottesdienst suchen. Als wir hierher kamen, gab es das nicht. Das ist so was Schönes, mit anderen ein paar Worte zu wechseln, etwas Persönliches zu sagen, etwas zu erzählen, sich auszutauschen. Das hat sich richtig schön entwickelt. Vielen, vielen Dank, die das machen. Das ist nicht nur so nebenbei, das ist etwas Existenzielles für eine Gemeinde, dass sie nicht nur gemeinsam hört, was gepredigt und gesungen und gebetet wird, sondern dass sie das miteinander teilt, wie das im Leben praktisch wird und wie es gerade geht und wo man Hilfe braucht, dass man sich etwas öffnet und Anteil gibt. Und dann ist so ein Kaffee und eine Köstlichkeit ein erster Schritt, mit einem anderen zu reden, sich gegenseitig einzuladen, zu erzählen, zu ermutigen, raten und beraten. Auch unsere Communi-App ist ja so ein kleiner Teil dafür, wo wir einem anderen was schreiben können, auch wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir was abzugeben haben, wenn wir was verschenken wollen, wenn wir uns treffen wollen, nutzen Sie das. Ich brauche Hilfe. Kann mich gerade jemand unterstützen? Kann mir jemand einen Rat geben? Kann mir jemand einen Kontakt herstellen? Kann mich jemand wohin fahren? Das wäre doch toll, wenn wir das miteinander tun und nicht ein Taxi bestellen müssten. Ich habe jetzt mehr Zeit. Also wenn Sie mal Hilfe brauchen oder wohin gefahren werden wollen, ich komme, wenn ich hier bin. Gott spricht also oft, und das ist jetzt mir so ein wichtiger Satz, durch den Bruder und die Schwester deutlicher zu uns als zu unserem eigenen Herzen. Das ist hier in dem Text fast ein bisschen widersprüchlich. Zweimal sagen ihm die Brüder und Schwestern, zieh nicht hinauf nach Jerusalem, da kommen wir gleich noch drauf. Aber er hört das, er muss es hören, er soll es hören. Ja, es steht ausdrücklich sogar dort, der Geist Gottes hat durch diese Menschen zu ihm geredet. Gott begegnet uns aber auch viel bewusster, wenn wir seinen Menschen dienen und nicht nur auf uns bedacht sind. Und es stimmt beides. Sehen Sie es als einen Dienst für Gott an, wenn Sie einem anderen Zeit widmen, Gutes tun, etwas mit ihm teilen, etwas schenken, Ihre Zeit, Ihre Kraft, Ihres Geldes, Ihre Aufmerksamkeit. Gemeinde, Brüder und Schwestern, das ist wichtig. Was ist wichtig? Für Paulus sein Auftrag, den er hat, und dass der Wille des Herrn Wille dabei geschieht. Was bei Paulus auffällt, er ist absolut zielorientiert. Er lässt sich durch nichts und niemand davon abbringen. Das steckt im Hintergrund. Er möchte zu Pfingsten in Jerusalem sein, zur Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Er möchte an diesem Fest bei der Gemeinde in Jerusalem sein. Und er möchte seinen Auftrag weiter erfüllen. Auch wenn er das nur noch im Knast tun kann, weil er gefangen genommen wird oder weil er es vor den Mächtigen der Welt tun soll, vor die er kam. Vor Herodes, vor Festus, vor Felix und nachher vor dem Kaiser in Rom. Ist Paulus stur und eigensinnig, dass er alle Warnungen in den Wind schlägt? Was treibt ihn so voran? Paulus weiß sich den Aposteln in Jerusalem verantwortlich und verpflichtet. Immer wieder ist er nach Jerusalem gegangen, nicht um mal dort Urlaub zu machen und sich in der Urgemeinde verwöhnen zu lassen, sondern um ihnen zu berichten, was Gott getan hat und tut. Bärbel wird uns nachher noch die Verse unmittelbar nach unserem Text lesen, wo das so ein Stück deutlich wird. Er wollte ihnen Anteil geben, wie Gott wirkt in anderen Regionen und wo er Gemeinde gegründet hat und wie es denen geht. Paulus will, wie gesagt, den Jahrestag der Gemeinde mit den Brüdern in Jerusalem feiern. Er will seinen Auftrag weiter ausführen, ganz gleich, ob er gefangen genommen wird oder dann drückt er sogar aus, oder wenn ich sogar dafür sterben müsste. Da lasse ich mich nicht abbringen. Wie gesagt, spannend ist ja, dass Paulus zweimal von unterschiedlichen Menschen gewarnt wird. Und es wird ausdrücklich betont, dass dies durch den Heiligen Geist geschieht. Und jetzt müsste man ja denken, wenn Paulus sich da also nicht warnen lässt, wenn die Warnung durch den Geist kommt, dann ist er ungehorsam. Dann macht er doch einen Fehler. Dann setzt er sich mit seiner Sturheit durch. Ich habe mich bei der Vorbereitung echt mit dieser Frage beschäftigt. Warum, wenn das durch den Geist geschah, an anderer Stelle hat er sich da was sagen lassen. Der Geist wehrte es, ihnen weiterzugehen. Dann sind sie umgekehrt in eine andere Richtung. Und als es wieder der Geist verwehrt hat, sind sie nochmal umgekehrt. Hier aber handelt er, obwohl diese Warnungen durch den Geist Gottes kommen, also die Geschwister sozusagen beauftragt sind, ihn zu warnen, und trotzdem geht er weiter. Die Christen in Tyrus, Agabus und die Töchter des Philippus wollen Paulus davon abhalten, weiterzureisen. Sie meinen, ihre Prophetie wäre dazu da, ihn von einem Unglück abzuhalten. Für Paulus, er interpretiert das anders. Für Paulus ist es eine Vorbereitung. Es ist wie eine Warnung. Du wirst in Schwierigkeiten kommen, stell dich drauf ein. Es ist für Paulus wie, ich werde nochmal auf die Probe gestellt. Bleib ich meinem Auftrag treu, auch wenn es schwer wird? Ja, wenn es sogar um Tod und Leben geht. Er bleibt fokussiert. Es kommt, so macht Paulus das auch in seinen Briefen klar, nicht nur darauf an, Prophetien, etwas durch den Geist gesagt zu bekommen, Ratschläge zu haben, sondern sie auch richtig zu deuten und richtig umzusetzen. Und für Paulus, er hat die Warnung ernst genommen. Es war für ihn eine Vorbereitung auf, sagen wir es mal so, wie auf eine Prüfung. Es wird in Jerusalem aufs Äußerste gehen und so war es dann auch. Aber es war ihm klar, dazu will ich bereit sein. Dieser Herr, der mich bis hierher gebracht hat und sein Auftrag ist nicht zu Ende. Ich mache mich jetzt nicht hier in der Gemeinde das Leben bequem, sondern jetzt geht es diesen letzten Schritt zu tun, vor den Mächtigen der Welt diesen Christus zu bekennen. Die Warnungen bereiten ihn auf den schwierigen Weg vor, können ihn aber nicht davon abbringen. Und damit zum dritten und letzten. Was ist wichtig? Jesus wirkungsvoll bekannt machen. Paulus will im Zentrum des Judentums, dort wo der Tempel ist, dort wo die Schriftgelehrten und Pharisäer waren, dort, wo die Menschen waren, die Christus ans Kreuz gebracht haben. Dort, wo die Römer und Herodes die Mächtigen waren. Dort will er Jesus noch einmal bekennen und zur Umkehr rufen. Auch wenn er dafür als Märtyrer sterben sollte. Paulus wird zum Zeugen für die Priester und Schriftgelehrten, für Herodes, Felix, Festus und schließlich auch in Rom beim Kaiser. Es ist also christusgemäß, es ist auch dem Geist Gottes entsprechend, sich trotz Warnungen gegen Widerstände zu stellen, um das Evangelium bekannt zu machen. Hier ist der Kompromiss, das Einlenken, der bequemere Weg, der sichere Weg, aber nicht der richtige. Der Wille Gottes geschehe. Ich finde es schön, dass diese Brüder und Schwestern dort in Caesarea das zum Schluss sagen. Also als sie merkten, Paulus lässt sich nicht davon abbringen, schwiegen wir. Wir schwiegen. Also sie haben nochmal reflektiert für sich, nach innen gehorcht. Und dann heißt es, und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Dr. Paul Müller hat vor vielen Jahren mal drei Sätze gesagt. Evangelium ohne Leiden, das gehört in den Himmel. Leiden ohne Evangelium gehört in die Hölle. Evangelium mit Leiden gehört auf die Erde. Die gute Nachricht, Jesu bekannt zu machen, verhindert nicht immer, dass wir gedisst werden, ausgegrenzt werden, belächelt werden, verfolgt werden, verachtet werden, nicht anerkannt sind. Aber es lohnt sich, diese gute Botschaft in diese Welt zu tragen. Es ist ein paar Jahre her, wir hatten bei ProChrist eine Kampagne mit kleinen Smarts. Es waren 70 Autos und fuhren immer in einer 7er Kolonne durch Deutschland, durch verschiedene Großstädte, um überall auf ProChrist die Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Immer wieder kam die Presse und wollte wissen, auf diesen kleinen Autos, Sie wissen, diese Smarts sind nur zwei Sitzer, stand drauf, die kleinste Kirche der Welt. Ja, konnten nur zwei rein. So. In Hamburg, Hafenstraße, passiert es, wie es sollte, dort in St. Pauli. Leute dort der linken Szene haben diese Fahrzeuge mit Farbbeutel beworfen. Und der Mitarbeiter, der dort mit den 7 Autos war, schrieb uns dann, er wusste zuerst auch nicht, was er machen solle. Sollen wir schnell wegfahren und dort nicht mehr hingehen oder bleiben? Fliehen oder bezeugen? Sie blieben. Sie blieben mit den farbüberschütteten Autos. Und sie konnten mit einigen Leuten über Jesus reden, warum sie bleiben, warum ihnen Jesus so wichtig ist. Vielleicht wird es diese Chance für die Menschen dort in der Hafenstraße nicht mehr gegeben haben, Menschen zu treffen, denen Jesus wichtiger ist, die nicht davonlaufen, die sich stellen, die Antwort geben, die erzählen. Was ist Paulus in seinem Leben wirklich wertvoll? Welche Prioritäten wollen wir nun für uns setzen? Wir können uns wirkungsvoll unseren Glauben, wie können wir den wirkungsvoll anderen erkennbar machen? Mit einem Aufkleber, einer Bibel. Ich hätte heute Ihnen einen Vorschlag. Kaufen Sie sich einmal 5 Bibeln, nicht 5 Flaschen Wein, nicht 5 Pralinenschachteln für die nächsten Geburtstage oder was immer Sie irgendwo feiern. Kaufen Sie sich einmal 5 schöne Bibeln. Büchertisch kann die sicher besorgen. Eine legen Sie in Ihr Auto, dass jeder, der mit Ihnen mitfährt oder in Ihr Auto sieht, da liegt eine Bibel. Vielleicht legen Sie eine an Ihren Arbeitsplatz oder am Eingang in Ihr Haus. Wenn jemand kommt, Schornsteinfeger, sonst jemand, sieht er, hier liegt eine Bibel. Und vielleicht brauchen Sie 3 Bibeln, wenn in Ihrer Nachbarschaft jemand Geburtstag hat, in Ihrer Familie jemand was Besonderes feiert, Jubiläum, silberne Hochzeit oder irgendein Fest oder für das nächste Weihnachten. Vielleicht haben Sie jemanden, wo Sie sagen, dem würde mal so eine neuere Bibel, eine neue Übersetzung richtig gut tun. Sie können die Pralinenschachtel immer noch dazulegen, dass wir zeigen, was uns wichtig ist. Im Leben, was ist wirklich wertvoll? Wofür würden Sie sterben? Ich würde Sie gern eine Minute noch mit dem allein lassen, dass Sie mal jedes Wort noch mal lesen, vielleicht auch die Großgeschriebenen noch mal ein bisschen und vielleicht entdecken, was auch ihnen wirklich wertvoll und wichtig ist.